und Weidmanns Heil. Hier ist wieder eure Anja vom Jagdfieber-Podcast mit einer neuen Folge zu Grundlagen im Wald- und Feldbau. Und dazu wünsche ich euch natürlich viel Muße, Zeit und Lust. Bis gleich, auf die Ohren! Nachdem wir in der letzten Folge in den Feld- und Waldbau eingestiegen sind, möchte ich heute mit den Nährstoffen weitermachen. Daher stellt sich gleich erstmal die Frage, welche Nährstoffe gibt es denn überhaupt? Damit die Pflanzen gut wachsen können, benötigen sie unterschiedliche Nährstoffgruppen. Das heißt, wir haben einmal Nährelemente, die Hauptbestandteile einer Pflanze sind und die aus der Luft zunehmend aufgenommen werden als CO2. Das heißt, wir sprechen hier vom Kohlenstoff, vom Wasserstoff und vom Sauerstoff. Diese Pflanzen sind für die Pflanze einfach unentbehrlich und sie sind der Ausgangsstoff für die Photosynthese. Dann haben wir noch Nährelemente, die in größeren Mengen von den Wurzeln aus dem Bodenwasser aufgenommen werden oder auch direkt von den Bodenteilchen. Im Bedarfsfall müssen diese auch durch Düngung zugeführt werden. Wir sprechen hier vom Stickstoff, dem Phosphor, dem Kalium, dem Calcium und dem Magnesium. Dann gibt es Stoffe, die in der Regel ausreichend vorhanden sind, sodass eine Düngung in diesem Bereich gar nicht notwendig ist. Das ist meistens der Schwefel, das Eisen, Natrium, Chlor und auch Silizium. Als letztes haben wir noch die Spurenelemente, manchmal werden sie auch Mikronährstoffe genannt. Und wie der Name schon sagt, werden sie nur in Spuren benötigt. Das sind die Stoffe Bor, Mangan, Kupfer, Zink, Molybden und Kobalt. Und auf fast gar keinen Standorten müssen diese Spurenelemente zugeführt werden. Wichtig ist auch, dass diese ganzen Nährstoffe, über die ich jetzt gesprochen habe, sehr ausgewogen und ausreichend vorhanden sind. Und je nachdem, wie die Verfügbarkeit ist, ist es eben wichtig, entsprechend Nährstoffe zuzuführen. Damit du genau weißt, wo eventuell ein Mangel herrscht, kannst du eine Bodenprobe machen. Die Bodenprobe zeigt dann ganz genau auf, welchen Nährstoffgehalt zum Beispiel der Boden deiner Wiese hat. Und mit diesen Untersuchungsergebnissen kannst du dann gezielt Dünger ausbringen, der dann wieder für den Anbau von ganz bestimmten Kulturen nötig ist. Das wird zum Beispiel auch in jedem Land von den vorhandenen landwirtschaftlichen Untersuchungsämtern gemacht. Wenn du dann rausbekommen hast, dass du vielleicht düngen musst, dann hast du natürlich auch wieder die Qual der Wahl zwischen verschiedenen Düngungsarten. Zum einen haben wir die organische Düngung und die ist auch in der Regel jedem bekannt. Dazu zählt zum Beispiel das Düngen mit Stallmist oder Gülle von den verschiedensten Tieren. Aber auch Ernterückstände von Feldfrüchten oder eine Gründüngung mit einer bestimmten Anzahl von Pflanzen, die dafür angebaut wird, oder auch Kompost, Düngetorf, Hornmehl oder Hornspäne oder auch Blut- oder Knochenmehle oder auch Gärreste aus Biogasanlagen. Das alles ist uns vertraut, weil wir entweder einen eigenen Garten haben und dort den Pferdemist vom Nachbarn drauf machen oder weil wir den Kompost mitverarbeiten. Früher wurde das noch viel intensiver gemacht, weil die Leute natürlich angebaut haben in den kleinen Schrebergärten rund ums Eck. Tja, was macht dieser organische Dünger? Und zwar wird dadurch das Bodenleben eigentlich gefördert. Es erhöht oder erhält den Humusgehalt und verbessert intensiv die Bodenstruktur. Neben dieser Art von Dünger gibt es natürlich auch Dünger, den du kaufen kannst. Man spricht dann von Mineral- oder Handelsdüngern. Und hier gibt es verschiedene Formen. Es gibt Einstoffdünger oder Einnährstoffdünger, die sozusagen auch nur einen der Hauptnährstoffe enthalten. In der Regel haben wir dann den Stickstoff, Phosphat, Kali, Magnesium oder auch Kalk. Und dann ist es natürlich logisch, dann haben wir noch mehr Nährstoffdünger. Da sind dann zwei oder mehr der benötigten Nährelemente enthalten und teilweise kann man auch Spurenelemente dabei haben. Mit diesen Düngern kannst du dann jede Fläche ganz gezielt düngen und in der Landwirtschaft werden auch sogar Flüssigdünger eingesetzt. Für die Düngung von unseren Wildäckern oder Wildwiesen haben diese Flüssigdünger aber auch überhaupt keine Bedeutung. Werfen wir mal einen Blick darauf, wie die Dünger überhaupt wirken. Also was machen diese wichtigen Pflanzennährstoffe? Kalk zum Beispiel bindet die Bodensäure, hebt den pH-Wert an und damit verbessert er versauerte Flächen. Ihr kennt das vielleicht, dass im Frühling oder im Herbst über den Waldflächen Kalk abgestreut wird, um einfach dieses saure Bodengefüge zu verbessern. Das heißt, die wichtigste Wirkung ist die Stabilisierung des Bodengefüges, indem Bodenteilchen zusammengehalten werden und Böden nicht verschlammen. Es wird die Arbeit der Mikroorganismen angeregt, insbesondere die Aktivierung von Bodenbakterien ist hier wichtig. Es werden auch vorhandene Nährstoffe gelöst und damit haben die Pflanzen diese schneller zur Verfügung. Ein bisschen was von dem Kalk wird auch in geringen Mengen in die Zellwände eingebaut und macht sie stabiler. Aber vor allem wirkt sich das Ganze auf das Wurzel- und Längenwachstum aus. Brand- und Löschkalk wirken sehr schnell. Hüttenkalk und kohlensaurer Kalk wirken langsamer, sind dafür aber halt nachhaltiger im Boden vorhanden. Besonders gern mögen Weizen, Zucker- und Futterrüben, Rotklee, Bohnen, Mais und Kohl eine Kalkung. Und wie bereits kurz erwähnt, am besten macht man das im Herbst oder im Frühwinter. Also bei uns merke ich das tatsächlich, dass es auch gefühlt noch im November, Dezember gekalkt wird, je nachdem, wie bei uns die Wetterlage ist. Ja, der nächste Wirkstoff ist der Stickstoff. Der Stickstoff ist auch sozusagen der Wachstumsmotor und ein ganz zentraler Baustein der Eiweißstoffe. Er ist auch an der Gestaltung der Fermente und der Enzyme beteiligt, die dann wieder den pflanzlichen Stoffwechsel steuern. Das heißt, er fördert vor allem das Pflanzenwachstum. Wenn ich zu viel Stickstoff habe, dann werden die Pflanzen oft dunkelgrün und wirken so fett. Später verlieren sie dann ihre Standfestigkeit und knicken um. Einen Mangel erkennst du am Gegenteil, das heißt eine Aufhellung der Blätter und ein geringes Wachstum. Zum Beispiel die Schmetterlingsblütler wie Bohnen, Erbsen und Wickeln sammeln in Symbiose mit Knollenbakterien an den Wurzeln den Luftstickstoff. Und deshalb verzichtet man hier zum Beispiel auf eine Stickstoffdüngung, weil sie ja im Grunde genommen schon genug Stickstoff vorrätig haben. Zu den sehr schnell wirkenden Stickstoffdüngern zählt man Kalksalpeter, Kalkammonsalpeter ist dagegen schnell und nachhaltig. Ja, wahrscheinlich brummt dir schon der Kopf, aber wir müssen noch über Phosphor, Kali und Magnesium sprechen. Deshalb also, Phosphor ist ein wichtiger Zellbaustein und wird zur Photosynthese gebraucht. Er fördert Kern- und Samenausreifungen und auch die allgemeine Qualität der Früchte. Der Phosphor schützt die Pflanzen widerstandsfähiger bei Frost und auch bei Schädlingen. Und einen Mangel, den erkennt man zum Beispiel an schmutzig grün wirkenden Blättern. Die Pflanzen kümmern und haben so eine ganz komische starre Haltung. Blüte und Früchte werden auch nur ganz schwach ausgebildet. Ein wasserlösliches Superphosphat wirkt reifebeschleunigend und das langsamer wirkende Thomasmehl enthält zusätzlich zum Beispiel viel Kalk. Das wird im Frühjahr gerne auf die Wildwiesen oder im Herbst dann auf die abgeernteten Wildäcker gegeben. Phosphor kann unbedenklich als Vorratsdünger aufgebracht werden, weil die Pflanzen ihn eh nur nach und nach aufnehmen. Der Kali fördert dann ich überlege gerade, oder heißt es Daskali? Der, die Daskali, fördert Wachstum von Pflanzenstielen und insgesamt die Standfestigkeit der Pflanze. Er ist auch an der Bildung vom pflanzlichen Zucker beteiligt, löst sich super in Wasser und wirkt auch daher sehr schnell. Gebräuchlich ist Kali Magnesia, Kainit, 40er und 50er Kali und auch hier bringt man das Ganze im Herbst oder dann im zeitigen Frühjahr aus. Zum Abschluss das Magnesium. Magnesium ist auch ein Baustein vom Chlorophyll und damit für den ganzen Stoffwechsel der Pflanzen unentbehrlich. Einen Mangel erkennst du auch wieder an den Aufhellungen zwischen den ganzen Blattadern und Magnesium ist eigentlich in den verschiedensten Mehrstoff, Kali und Kalkdüngern enthalten und verbessert als Kali-Magnesia auch die Schmackhaftigkeit von Futterpflanzen für unsere Wiederkäuer. Kommen wir nochmal zurück auf die Düngung von Wildwiesen und Wildäckern. Was sollte man da beachten? Im Idealfall nimmst du am Anfang oder lässt nehmen eine Bodenprobe, die dann untersucht wird. Dann weißt du genau, wie die aktuelle Nährstoffversorgung hier an diesem Boden aussieht und welche Elemente zum Beispiel fehlen. Und danach richtet sich zum Beispiel auch noch die anzubauenden Pflanzen. Hier kann man entsprechende Ratschläge und Hinweise auch bei landwirtschaftlichen Beratungsstellen bekommen oder eben auch im Landhandel. Von unseren Wildwiesen und Wildäckern erwarten wir ja jetzt zum Beispiel keine Maximalerträge wie auf dem normalen Feld. Deshalb sollte man auch mit Stickstoff sehr vorsichtig sein, weil es vor allem die Ausbreitung der Schmetterlingsblütler, also wieder die ganzen Klee- und Wickenarten fördert. Und auch alles, was zum Beispiel für das Wild wieder besonders wertvoll ist, wohingegen die klassischen Kräuter da eher ein bisschen hinten runterfallen. Auf den Wildäckern bietet sich vor einer Neuansaat die Gründüngung aus, mit zum Beispiel Winterzwischenfrüchten wie Raps, Lupine, Luzerne oder auch die Stoppelrübe. Im Winter hat man dann so zum einen eine Deckungsmöglichkeit fürs Wild und gleichzeitig Esungsmöglichkeiten geschaffen. Im Frühjahr werden dann die ganzen Pflanzen untergepflügt, verbessern wieder das Bodenleben und den Humusgehalt und die Leguminosen erreichen zum Beispiel eine Verbesserung des Stickstoffgehaltes. Eine Bodenbearbeitung ist natürlich wichtig, weil wir optimale Voraussetzungen schaffen wollen bei der Aussaat und damit natürlich dann auch später für das Wachstum der Pflanzen. Wir wollen die Lockerung der Bodenstruktur erreichen, das Einarbeiten von Ernterückständen und organischen Düngern, eben zum Beispiel wieder dem Stallmist oder die Gründüngung. Wir möchten Konkurrenzflora, Schädlinge und Pflanzenkrankheiten bekämpfen. Um den Boden zu bearbeiten, haben wir die verschiedensten Bodenbearbeitungsgeräte. Der Pflug ist eines unserer ältesten. Mit ihm wird gewendet und gelockert, man pflügt Unkraut und organische Dünger unter und vermischt sozusagen den Boden. Mit der Fräse erzielt man in nur einem Arbeitsgang einen feinkrümeligen und auch sehr gut durchmischten und auch dann saatfertigen Boden. Die Äge dagegen dient zur Zerkleinerung der Schollen und auch wieder zum Erzielen eines feinkrümeligen Saatbeetes. Eine besondere Form ist die Kreiseläge. Da haben wir zapfwellig betriebene rotierende Zinken, die dann auch wieder häufig nochmal in der Kombination mit einer Sämaschine eingesetzt werden. Das heißt, der Unkrautstriegel wird im Frühjahr zur Bekämpfung von Wildkräutern auf den Getreide- und Kartoffeläckern eingesetzt und ist ein Standardmittel zur Unkrautbekämpfung im ökologischen Landbau. Die Wiesenecke oder auch Wiesenschleppe dient dann im Frühjahr dazu, Wiesen und Weiden wieder einzuebnen, also die Maulwurfshübel zum Beispiel wieder glatt zu machen, auch Stallmist zu zerkleinern und dann eben entsprechend gleichmäßig auch zu verteilen. Auch Mooswuchs kann man damit beseitigen oder auch die leichteren Wühlschäden vom Schwarzwild. Die Scheibenege dagegen hilft stark, verdichtete oder verschlemmte Böden wieder aufzulockern, Ernterückstände zu zerkleinern, sie entsprechend einzuarbeiten und nach der Getreideernte zum Beispiel anstelle des Pflügens die Oberschicht des Bodens wieder aufzulockern. Als nächstes haben wir noch den Gruber. Der dient dazu, ganz stark verdichtete Böden zu lockern. Und die Walze wird auf dem Acker als Cambridge-Walze zur Verfeinerung des Bodens und auch zur Verfestigung der Oberfläche eingesetzt. Ein Anwalzen ist immer dann empfohlen, wenn nach der Saat zur Verfestigung des Saatbeetes eben, ja, wie soll man das beschreiben, dass die Samen im Grunde genommen wie am Boden festkleben, um dann dort die erforderliche Bodenfeuchte zu bekommen, dass die nicht wegfliegen. Dann haben wir noch die Wiesenwalze im Frühling. Auch hier wieder die Verfestigung und Einebnung des Bodens als Ziel auf Wiesen und Weiden und auch wenn ich eben eine Neusaat mache oder auch eine Reparatursaat ausgegeben habe. Tja, was unterscheidet jetzt die Bodenbearbeitung im klassischen Feldbau mit einem Waldacker oder Wildacker? Im Grunde genommen gar nicht. Je sorgfältiger man sie durchführt, desto nützlicher ist das Ganze für alles, was ich neu an Pflanzen ausgesät habe. Auch auf einem Wildacker sollten stark verfestigte und verunkrautete Böden gepflügt werden, um dann die Saatbeete vorzubereiten, werden sie nochmal geägt. Habe ich lockere, sandige oder humose Böden, dann können diese vor der Saat gefräst werden. Es reicht aber meistens schon das Grubern und dann eben nochmal der Einsatz mit der Äge. Die Fräse wird eingesetzt, wenn ich Grünland neu ansehen möchte. Und in einem ersten Arbeitsgang wird dann ziemlich flach gefräst. Das heißt, wir sprechen hier von einer Tiefe von 5 bis 10 cm. Also das ist nicht viel. Da wird einfach die alte Narbe zerstört und dann im zweiten Arbeitsgang wird dann nochmal tiefer gefräst, um die ganzen Pflanzenrückstände auch wieder in die tieferen Bodenschichten mit einzumischen. Und sobald sich dann der Boden abgesetzt hat, erfolgt dann die Neueinsaat. Tja, die ganzen Landwirte, die es vor Ort gibt, die haben natürlich in der Regel auch die ganzen nötigen Maschinen und Geräte. Und wenn man einen ohnehin guten Austausch miteinander pflegt, dann kann man sich da auch, glaube ich, sehr gut miteinander absprechen und gegenseitig helfen. Das heißt, wenn wir in einem engen Austausch stehen, dann kann man sich dort, glaube ich, auch sehr gute Tipps holen, wie man einen Wildacker bearbeiten sollte. Im Gegensatz dazu kann man dann wieder die Hilfe anbieten, wenn es darum geht, die Kitze zu retten, bevor es dann zur Maat kommt, um da einfach so in einem guten Miteinander zu sein. Wir haben bei uns im Verband in diesem Jahr auch ein Projekt zur Kitzrettung mithilfe einer Drohne geplant. Sobald ich da ein bisschen mehr Informationen habe, werde ich da auch sehr gerne eine Folge dazu machen. Wenn einer von euch Erfahrung damit hat oder vielleicht den einen oder anderen wichtigen und guten Tipp oder Rat hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr Kontakt aufnehmt, damit diese Folge möglichst wieder sehr wissensreich und auch praxisnah gestaltet werden kann. Ja, damit haben wir eigentlich schon wieder eine gute zweite Folge zum Thema Grundlagen gemacht. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, aber das ist wirklich wieder bundeslandabhängig, wie intensiv das gefragt wird. Bei uns war es nicht so häufig dran und nicht so intensiv. Da kamen ein paar Fragen in der theoretischen Prüfung, aber nicht in der mündlichen. Aber bei Sophia war es ja nochmal ganz anders, sodass ich dann in der nächsten Folge auch noch ein bisschen mehr auf die Kulturpflanzen eingehen werde. Also was für Getreide wir so haben und welche wichtigsten Eigenschaften die einzelnen Pflanzen auch haben. Tja, in diesem Sinne, Horrido, fette Beute und bis zum nächsten Mal. Bis bald, ciao! abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpassen kannst. Und wenn du dich noch viel mehr einbringen möchtest, dann kannst du das in der Facebook-Gruppe Jagdfieber gerne machen. Du kannst dort Fragen stellen, du kannst dich austauschen und ich freue mich über jeden, der den Weg dorthin findet. Auch in meinem Blog jagdfieber-podcast.de wirst du immer wieder neue Beiträge und Anregungen finden. Wenn du Kontakt mit mir aufnehmen willst, dann geht das ganz einfach. Entweder du nutzt die Sprachfunktion hier bei Anchor oder du schreibst mir eine E-Mail an frechmut@gmx.de. Ich freue mich immer wieder über Themenwünsche, Anregungen und einfach Austausch. Und zu guter Letzt kannst du mir natürlich auch einen Kaffee spendieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit, wenn du Jagdschüler bist. Viel Spaß beim Lernen, lass den Kopf nicht durchglühen und mach immer mal eine Pause. Horido, bis zum nächsten Mal, deine Anja.